Am heutigen Kongresstag wurden bereits zahlreiche Aspekte der Lebensqualität von Menschen mit Demenz angesprochen und diskutiert. Sie hatten die Gelegenheit, Einblicke in das Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität demenzkranker Menschen zu erhalten. Zudem wurden verschiedene Perspektiven der Versorgung der Betroffenen vorgestellt. Und darüber hinaus haben wir uns auch mit den gesellschaftlichen Dimensionen von Lebensqualität auseinandergesetzt. Im nun folgenden Themenblock wollen wir Ihnen einen Eindruck zum Stand der gesellschaftlichen und fachwissenschaftlichen Diskussion im Ausland vermitteln. Der Blick auf Konzepte anderer Staaten sowie ein länderübergreifender Austausch zu dieser Thematik sind von großer Bedeutung. Denn die Kenntnis sowie das Verständnis der Konzepte anderer Länder und ein kritischer Blick darauf versetzen uns in die Lage, Aspekte, die sich dort bewährt haben, in die eigenen Konzepte mit einfließen zu lassen. Sie können uns aber auch möglicherweise vor Fehlentwicklungen schützen. Aufgrund des demografischen Wandels und der weltweit immer älter werdenden Bevölkerung sowie der Häufung der Erkrankungen dieser Bevölkerungsgruppe beschäftigen sich viele Länder verstärkt mit der Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Die Diskussion der Konzepte zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität sollte jedoch die Unterschiedlichkeit der Kulturen sowie die gesetzlichen und strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen. Exemplarisch soll Ihnen nun in der nächsten Stunde der Stand der Diskussion in Japan, Großbritannien und der Schweiz referiert werden. In Japan gibt es immer wieder Frauen und Männer, die zu den ältesten Menschen der Welt zählen. Neben dieser auffallenden Häufung von hochbetagten Damen und Herren, die eine Herausforderung an die Versorgungsstrukturen dort stellen, ist es interessant zu erfahren, wie das japanische System der Pflegeversicherung, das dem deutschen System sehr ähnlich ist, die Pflege und Betreuung von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung gewährleistet. In Großbritannien gibt es bereits eine lange Forschungstradition zum Bereich der Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Hier möchte ich zum Beispiel an Tom Kitwood erinnern, der an der Bradford University arbeitete und Ihnen sicherlich ein Begriff ist. Von diesen umfangreichen Erkenntnissen könnten wir bei der Konzeptentwicklung sicherlich profitieren. Die Schweiz zeichnet sich gegenüber Deutschland durch die besondere Stellung der Pflege im Gesundheitswesen ab. In diesem Land ist es gelungen, die pflegerische und die medizinische Profession zur Versorgung der Menschen mit einer demenziellen Erkrankung zu einem multiprofessionellen Team zu vereinen. Dies ist in meinen Augen ebenfalls ein Aspekt des Versorgungssystems, den es in unsere Überlegungen zu integrieren gilt. Als ersten Referenten möchte ich nun Professor Makoto Arai begrüßen, der uns den Stand der gesellschaftlichen und fachwissenschaftlichen Diskussion zur Lebensqualität demenzkranker Menschen in Japan vorstellen wird. Er studierte Rechtswissenschaft in Japan, unter anderem mit dem Schwerpunkt deutsches Recht. Anschließend kam er als DAAD-Stipendiat nach München und promovierte dort. Heute ist er Professor an der Law School, University of Tsukuba. Professor Arai ist hoch angesehen im Bereich Pflege und demenzielle Erkrankungen und ein anerkannter Experte für die Pflegeversicherung in Japan. Seit Mitte der 90er Jahre beschäftigt er sich mit der alternden Gesellschaft seines Landes. Im Jahr 2001 war er zum Beispiel Mitglied des Komitees des Internationalen Instituts für die Alzheimer-Krankheit in Japan. Sehr geehrter Professor Arai, ich möchte Sie gerne auf Japanisch begrüßen. Arai Sensei, Yoroshiku Onegai Itashimasu.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Von Haus aus bin ich Jurist. Heute erlaube ich mir aber nicht über Jura, sondern über japanische Erfahrung im Hinblick auf die Funktion der Pflegeversicherung für Menschen mit Demenz zu sprechen. Leider spreche ich heute keine japanische Musik. Die Pflegeversicherung in Japan startete im April 2000. Von Beginn an war im Pflegeversicherungsgesetz festgelegt, nach 5 Jahren eine umfassende Revision durchzuführen. Die Revision war also eine Hausaufgabe aus dem Zeitpunkt der Errichtung des Systems. Im Juni 2005 wurde das Gesetz zur Revision von Teilen des Pflegeversicherungsgesetzes vom Parlament verabschiedet. Ein Teil trat im Oktober 2005, der weitaus größere Teil dann im April 2006 in Kraft. Bei dieser Reform hat man das Bild der Senioren in Japan im Jahre 2015 vor Augen. Eine wichtige Aufgabe war es zu berücksichtigen, wie sich in den nächsten 10 oder eventuell sogar 20 Jahren die Dienste der Pflegeversicherung wandeln werden. Das Bild der Senioren in Japan im Jahre 2015 wird durch die folgenden 3 Punkte geprägt. Erstens wird 2015 die Generation der ersten geburten starken Jahrgänge das frühere Seniorenalter von 65 bis 74 Jahren erreichen. Weitere 10 Jahre später werden sie hochbetagte Senioren ab 75 Jahren sein. Ein Alter, das zu einem hohen Anteil die Pflegeversicherung in Anspruch nimmt. Mit anderen Worten werden die kommenden 10 oder 20 Jahre zu einer letzten schweren Bewährungsprobe bei der Überalterung Japans. Zweitens ist die Zunahme demenzkranker Senioren zu nennen. Derzeit sind etwa die Hälfte aller anerkannt Pflegebedürftigen demenzkrank und bedürfen der Unterstützung in irgendeiner Form. Besonders bei der stationären Pflege haben 80% der Pflegeempfänger Symptome von Demenz. Für 2015 wird die Zahl der demenzkranken älteren Menschen mit 2,5 Millionen gerechnet. Der zweite wichtige Punkt ist daher die Anpassung der Pflege an die Behandlung von Demenz. Drittens wird bis 2015 etwa ein Drittel der Seniorenhaushalte aus alleinstehenden Personen bestehen, besonders in den Städten. Nimmt man die Zahl der Haushalte hinzu, in der nur ein Senioren-Ehepaar lebt, dann werden sich 60% der Haushalte nur aus Senioren zusammensetzen. Es muss also über Pflegemodelle nachgedacht werden, die diesen Voraussetzungen entsprechen. Aufbauend auf diesem Bild der Senioren von 2015 wird im Rahmen der derzeitigen Reform für die Zeit in 10 Jahren der Wandel zu 3 Pflegemodellen vorgeschlagen. Erstens verstärkte Pflegeprävention. In der japanischen Pflegeversicherung gibt es zwar derzeit für unterstützungsbedürftige Menschen präventive Leistungen. Diese unterscheiden sich aber in Wirklichkeit in ihrem Inhalt kaum von Pflegeleistungen, sodass sie auf Mini-Pflegeleistungen genannt werden und verdienen daher nicht den Namen präventiv. Angesichts der bis 2015 steigenden Zahl von Senioren ist es wichtig, die Zeit bis zum Erreichen einer Pflegebedürftigkeit möglichst lange hineinzuzögern. Der erste Punkt besteht also darin, nicht nur über die Pflege von bereits Pflegebedürftigen nachzudenken, sondern auch in der Pflegeversicherung die Prävention als grundlegendes Prinzip durchzusetzen, damit der Zustand der Pflegebedürftigkeit gar nicht erst erreicht wird. Zweitens legten die Dienste der Pflegeversicherung in Japan bisher ihren Schwerpunkt auf die körperliche Pflege. Angesichts der künftig steigenden Zahl demenzkranker Senioren muss jedoch auch die Pflege bei Demenzkrankung zu einem Standbein gemacht werden. Denn auch wenn ältere Menschen an Demenz leiden, heißt das nicht, dass sie gar nichts mehr selbst tun können, sondern es bleiben einige Fähigkeiten bestehen. Die herkömmliche körperliche Pflege war eine punktuelle Pflege und unterstützte Tätigkeiten wie Essen, Baden, Darm- oder Blasenentleerung und so weiter. Bei der Betreuung von Menschen mit Demenz jedoch muss unter Wahrung der Würde der Person möglichst ihr gesamtes Alltagsleben unterstützt werden, und zwar mit den vertrauten Personen und innerhalb des vertrauten Lebensumfeldes. Das heißt, eine Unterstützung wird erforderlich, deren Hauptaugenblick auf der Pflege von Seele und Geist liegt. Außerdem gewinnt hier der Schutz der Rechte demenzkranker Senioren außerordentlich an Bedeutung, und zwar in der Hinsicht, wie der Wille dieser Menschen vertreten wird. In diesem Sinne muss nicht nur das herkömmliche körperliche Pflegemodell, sondern auf ein Demenzpflegemodell mit ins Auge gefasst werden, um den Inhalt der Pflegedienst insgesamt Fortbildungen bzw. auf das System der Dienstleistungen anzupassen. An dieser Stelle möchte ich einige Anmerkungen zu den besonderen Merkmalen demenzkranker Senioren und zur Universalität der Pflege machen. Bei demenzkranken älteren Menschen schreitet die Störung des Erinnerungsvermögens fort, während aber ihre Gefühle und ihr Stolz weiter bestehen. Gleichzeitig hegen sie eine starke Unsicherheit gegenüber ihrer Außenwelt, und je nach dem Verhalten ihrer Umwelt erfahren sie Hektik, das Führen des Verlustes ihrer Fähigkeiten, Wut und so weiter. Viele der Verhaltensstörungen von Demenz wie Umherwandern, Abstufen oder aggressives Verhalten entstehen aus einer solchen Verunsicherung, Enttäuschung oder Wut. Die härtesten Erfahrungen macht dabei der Erkrankte selbst, der erleben muss, wie seine eigene Person von der Umwelt immer weniger anerkannt wird. Vor diesem Hintergrund muss die Umwelt bei Demenzkranken, ganz besonders deren eigenes Leben und ihre latenten Kräfte, anerkennen und achten. Dieser Mensch muss als Person geachtet und seine Persönlichkeit unterstützt werden. Der Erhalt der menschlichen Würde muss also zum Prinzip der Pflege gemacht werden. Die Pflege demenzkranker Senioren beinhaltet das bisherige Leben und die Individualität des Senioren weiterhin zu achten und ihm durch sein selbstbestimmtes Tempo Gelassenheit und Sicherheit im Alltag zu geben, um seine körperlichen und geistigen Kräfte voll anzuschöpfen und ein erfülltes Leben zu führen. Das Alltagsleben selbst setzt sich also als Prüfregel zusammen. Mit der Berücksichtigung demenzkranker Senioren, die auf Änderungen der Lebensumgebung nur schwer reagieren können, sollte ein System von Prüfregelleistungen ausgebaut werden, in dem die Fortsetzung des Lebensalltags respektiert wird und das alltägliche Lebensumfeld die Basis der Prüfregel bildet. Darüber hinaus müssen die Art der einzelnen Prüfregeldienstleistungen an die Symptome und die Stufe der Demenzerkrankung anpassungsfähig sein und der Umgang der Menschen im Umfeld sollte Sicherheit vermitteln, um der betroffenen Person Unsicherheit zu nehmen und dem Leben Stabilität zu geben, sowie um die Belastung der Familie zu verringern. Bei der Prüfregel demenzkranker Senioren, deren Kommunikation eher schwer ist und die den Einflüssen aus der Umwelt gegenüber empfindlich sind, muss großen Wert auf das Umfeld gelegt und durchgängig ein Ansatz mit der betroffenen Person im Zentrum verfolgt werden. Das gilt im Grunde genommen nicht nur für demenzkranke Senioren, sondern für die Prüfregel aller älteren Menschen. In den letzten Jahren entstehen Wohngruppen für demenzkranke Senioren mit der Methodik in einem Wohnraum in übersichtbarer Größe, mit vertrauten menschlichen Beziehungen und in familiärer Atmosphäre sein Leben in der langjährigen gewohnten Region fortsetzen und den Alltag jedes einzelnen individuell unterstützen. Dies sollte auch außerhalb der Wohngruppen verwirklicht werden. Berücksichtigt man gleichzeitig, dass unter prüfregelbedürftigen Senioren die Demenzkranken künftig eine immer größere Zahl ausmachen werden, dann muss in der künftigen Prüfregel von Senioren nicht nur die körperliche Prüfregel, sondern auch eine an demenzkranke Senioren angepasste Prüfregel zum Standard werden. Drittens ist der Ausbau der regionalen Prüfregelkapazitäten zu nennen. Die bisherige Prüfregelversicherung basierte auf einem Prüfregelmodell unter der Voraussetzung, dass die Prüfregelbedürftigen mit ihrer Familie zusammenleben. Angesichts der künftigen steigenden Zahl von Haushalten mit Alleinstehenden oder Haushalten nur aus einem älteren Ehepaar kann man sich nicht nur auf die öffentlichen Prüfregeldienstleistungen verlassen, sondern muss in einer Rückbesinnung auf die Region lokale Prüfregeenergien generieren. Dazu müssen in der jetzigen Stufe die notwendigen Mechanismen mit eingebracht werden. Diese drei Punkte sind in der diesmaligen Revision enthalten. Eine Reform der Prüfregeldienst mit Weitblick auf die Zeit in 10 Jahren. Vielen Dank für Ihren Geduld.
Arigato gozaimashita. Herzlichen Dank, Professor Arai, für den Einblick in den Stand der Diskussion in Japan. Ich möchte Ihnen nun den folgenden Referenten ankündigen. Dies ist Professor Peter Coleman. Er studierte Psychologie an der Oxford und der London University und ist mittlerweile Professor für Psychogerontologie an der University of Southampton. Er hat dort am Fachbereich Psychologie das gerontologische Forschungsnetzwerk ins Leben gerufen. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Lebensqualität von Menschen in stationären Einrichtungen und die demenziellen Erkrankungen. Er ist international führend im Bereich des Life Review. Eines seiner aktuellen Forschungsprojekte befasst sich mit der Evaluation einer an seinem Institut entwickelten Schulung zur Sensibilisierung der Pflegenden gegenüber den Bedürfnissen der von ihnen betreuten Menschen mit Demenz. Professor Coleman wird seinen Vortrag auf Englisch halten. Ich denke, Sie hatten alle die Gelegenheit, ein Handout am Eingang dieses Saales zu erhalten. Welcome, Mr. Coleman.
Yes, vielen Dank. Ladies and gentlemen, please excuse me for speaking in English, but thank you for inviting me nonetheless. And many thanks to Mikhail Balk for providing the translation in Deutsch. As the old saying goes, necessity is the mother of invention. And I think dementia will provide a very strong test of this old adage in the next 20 to 30 years. We face an impending crisis resulting from the growing numbers of older people with dementia who will require care. And inventiveness will be needed on various fronts. I mean, primary attention is being given to the search for more effective pharmaceutical treatments to slow down or even halt the progress of brain disease, but we cannot assume that medical science will solve our problems. We have to plan not only on the basis of increasing numbers requiring care, both at home and in institutions, but also for the need for much higher standards of care and support provided both to the person with dementia and their caregiver than at present is the case. In considering how these issues are seen in the UK, I want in this brief presentation to focus on support to family caregivers, both because it is the subject I'm best acquainted with, and because I believe its importance to quality of life has been insufficiently recognized up to now, although there is increasing media attention to this subject in the UK. The concept of personhood, I think, is very important in dementia. It's seen to be threatened. Personhood is both a status, something we ascribe to a person that makes them worthy of respect, but it is also a social concept, and I think also a spiritual concept. And in this respect, in the UK, we've been very influenced by the writings and work of the educationalist, the late Tom Kitwood, whom Charlotte Berendock mentioned in her introduction. Our very notion of being a person is rooted in the Christian tradition in the conception of God as relationship, mutual relationship within the Trinity, into which relationship man is invited. So crucially, it involves our being together with others in relationship. We don't exist in isolation. To quote the Russian philosopher Mikhail Bakhtin, I cannot manage without another, I cannot become myself without another, I must find myself in another by finding another in myself. Whether and how the person with dementia is maintained within the family and society has many repercussions, and the practical needs of the family carer for support and respite are now well-established principles of good psychogeriatric care, but I think we're only at the beginning of the personal attention that's required to the very deep emotional and spiritual issues that dementia raises in the family caregiver. First, some background information. According to a recent report from a research team in London, the number suffering from dementia in the UK will rise from the current 700,000. I think the figure in Germany is 1,200,000 to 940,000 by 2021 and to 1,735,000 by the middle of the century. So that's an increase of 154% from now. I imagine the increase will be of a similar order in Germany, and we'll take figures of people suffering from dementia in Germany to well over 2 million. The cost of caring for a person with late onset dementia is estimated in Britain at over £25,000 a year. Most of the costs currently being met by the person with dementia and their family. Important figure, I think, is that two-thirds of these people live at home, either alone or with relatives or other close friends. There's marked variation in provision and spending across the UK, with some authorities, say, in the Midlands and the north of England, being much more generous, say, than authorities in the south. Generally, care is provided in a very piecemeal and inefficient fashion, and funding for dementia research is relatively low. I'm told it's about 3% of what's currently paid for research on cancer. So, you know, what is there to learn from the UK? Not very much, it seems. I think the situation is actually more serious in the UK than in Germany because of historically poor standards of institutional care, nursing care, that relatives understandably don't want to consign their parents to, or spouses. Also, typical British fault, a lack of planning. Probably may have noticed in the news that last week the British Prime Minister announced that he was considering introducing a long-term care tax, which is something that, you know, Germany has had for a long time. At the same time, the expectations are rising. We've got new guidelines on social and health care from the National Institute for Health and Clinical Excellence and the Social Care Institute for Excellence. And they all put emphasis on issues like teaching, training, communication, and early diagnosis. But there's a big problem with putting value statements into practice without adequate resources. And I feel particularly sympathetic to social workers who have a limited ability to provide the social, psychosocial and practical support needed to the family. And yet, if they are to provide early diagnosis and assessment of need, that's naturally going to give rise to expectations which cannot be met. In response to criticism, the British government tends to emphasize respite care, either in day centres or weekly breaks in residential care. But daycare has limitations, and respite care generally has limitations. I mean, daycare provides a break to carer for some hours, but the resulting disruption and additional work required on return can in reality cause more work and distress to both the person with dementia and the carer. And respite care doesn't deal with the underlying psychological burden of caregiving, which is particularly strong in spouses, and I've noticed in the report from the German government how that's getting borne out in German research that the stress on spouses is particularly great. So I'd like to illustrate some of the burden carried by the family carer over their caregiving career from recent work that we've been doing in Southampton. First, from an occupational therapy perspective, on understanding how spouses try to keep their partners with growing dementia involved in activity. Now, it's well recognized that participation in some form of activity is essential for the psychological well-being of people with dementia. What we've done in our research is to try and understand this from the point of view of the family caregiver, both children and spouses. And so in this research, we elicited the carer's own accounts of involving the person with dementia in normal household and other activities, an attempt to come to some conceptual explanation of their changing experience. One of the outcomes of the research has been to propose a continuum of activity patterns ranging from usual through recognizable, illogical, and irresponsible, and finally reaching what has been described as a dispossessed pattern of activity. Whereas the usual pattern is characterized by an awareness of each other's activities, a mutual understanding and interdependence with elements of sharing as well as separation, standards of behavior begin to change in the early stages of dementia, with the need on the part of the carer to check what their spouses are doing and to try to renegotiate boundaries of responsibility. With the illogical pattern, significant changes are occurring that make the carer unsure of what their partner is trying to do. Realize that there will be no return to normality and that they need to calculate what activities they can allow to continue and whether or not they have to intervene. With the irresponsible pattern, control has to be taken over completely and all activities supervised carefully. In the final dispossessed state, the spouse has become dependent on the carer for almost all aspects of everyday activity. And an emotional distancing from the spouse becomes almost inevitable, and the only form of activity that can be considered is some form of mental stimulation. This continuum of activity patterns has been validated in subsequent interviews with the family carers themselves in focus groups, with those who've been through such a sequence helping fellow caregivers to come to terms with what they're experiencing. And from the data, it's also possible to chart the typical emotions that become evident in the carer at the different stages. Alongside the positive emotions of hope, challenge, being active, and being responsible that characterizes the final stage, the prevalent emotions are inevitably negative, beginning with annoyance, suspicion, worry, moving through to impatience, hurt, and helplessness, and then to exhaustion, depression, and finally fear. And a key emotion that features early in the process and that persists and seems key to me is resentment. It's hard to avoid and hard to diffuse this sense of bitterness at what is being imposed on one's life by the person with dementia. And it's hard for the caregiver to abandon the thought that some of the frustrating behavior is actually due to the real person, and it's natural to draw parallels with remembered hurts and slights in the past. And resentment is directed at society, directed at God, for the obligations that the caregiver feels. The importance of providing some kind of psychosocial intervention to ease the burden of family caregiving in dementia has been recognized for many years. Many psychogeriatric services and memory clinics provide information, education and counseling to carers, usually in group settings. Various evaluative studies have been carried out on these programs, and some meta-analyses performed on the studies themselves to see what pattern emerges. And one of the most recent is in fact a German study by Martin Pinkart at Jena University and Sylvia Sorensen. What's clear from these studies is the only limited effectiveness in relieving caregiver burden of programs that rely on seeking only to provide knowledge and cognitive understanding about dementia and the demented person's behavior. What is needed is insight into and control over one's own reactions to the person's behavior, and an approach that teaches problem-solving skills by means of active participation. And more recent studies that have evaluated more substantial programs of intervention using strategies such as role-playing, problem-solving, skill training, stress management, seem to produce much more clear benefits. In Southampton, we've recently developed a program of support for dementia caregivers from support both from the government's Economic and Social Research Council and the Methodist Care Group, MHA Care, which is a kind of religious organization originally with a remit to provide institutional care, but gradually now widening its remit to provide support to families caring at home. And they're, of course, very concerned as a kind of spiritual task to sustain family relationships in the midst of this crisis. Research involves three phases. In the first, we explored with the help of local carer support groups the strain of spouse caregivers by means of intensive longitudinal studies over a number of months. We identified a number of psychological factors conducive to caregiver burnout, insufficiently recognized in present support programs, again, particularly withheld frustration and resentment, isolation and loss of communication, and lowering of self-efficacy and the kind of fear that accompanies that, a fear following from the combination of frustration and sense of responsibility. In the second phase, by means of a large national survey of caregivers and using questionnaire items actually derived from the actual words our carers used, we confirm the importance of these factors in predicting caregiver burnout and strain. And we also documented further evidence, particularly on the importance of unresolved anger and the need for more psychological interventions to reduce frustration, resentment, and this growing sense of isolation and fear of not being able to manage. And on this basis, we put together a more theoretically based type of intervention to diffuse these emotions by means of catharsis and sharing. This is from Pilar Callaby herself, who I have to thank for the kind of really nitty-gritty work that she has done in working with caregivers. So far, we've piloted two types of interventions, both of which could be described as facilitated mediation, one an on-call system and another a focus group. Both, of course, interventions that are normally used, but here we're trying to be more theoretically grounded in what we do. In the on-call system, we investigated a one-to-one call system, different from the usual on-call system, in that the interventionist herself called daily over a two-week period to each of the caregivers, without waiting for them to call, and left it to the caregiver whether to decide to terminate the call. In the second type of intervention, caregivers were invited to a facilitated focus group, very different in character from the standard type of support group, tends only to consider sharing information and tends only to meet occasionally. A vital feature of this course was providing secure provision for the person with dementia at the time of meeting. The group ran for 6 weeks, once a week, with a particular activity focus for each week, encouraging strong group interaction, emotional release, and confrontation of loss. In both types of intervention, strong use was made of reflected listening, praise, and especially humor. And both interventions were successful, but the support group had the other benefit of the physical activity and contact and sharing across a group of people with similar problems. And we're now seeking to kind of develop these programs further and providing a budget and a training package for MHA group to take further. So just in conclusion, my own view from kind of the current British experience, which is really a very critical one, crisis-ridden situation, I think, is that we have to think about more intensive ways of supporting caregivers and supporting family caregivers in a task which over time becomes impossible. And recognizing that. This means, to some extent, intruding into their privacy, but I think most people in this condition realize that they need this support because they can no longer bear the isolation that dementia care brings. And once the initial shyness is overcome, they welcome the greater support that can be provided to them. So thank you for your attention.
Thank you for your presentation, Mr. Coleman. Vielen Dank für den Einblick in die Situation der betreuenden Personen von Menschen mit Demenz und die Arbeit Ihres Institutes. Der folgende Referent ist nun Dr. Markus Leser. Er studierte Soziale Arbeit und Gerontologie. Anschließend promovierte er an der Universität Kassel zu einem Thema Migration und Alter. Zurzeit ist Markus Leser Leiter des Fachbereichs Alter bei Cura Viva, dem Verband der Heime und Institutionen in der Schweiz. Dieser Fachbereich hat ein starkes Gewicht in der Alterspolitik und setzt sich unter anderem für Selbstbestimmung, Würde, Achtung und Ansehen aller in Heimen wohnenden Menschen sowie für die dort arbeitenden Personen ein. Er ist derzeitig außerdem Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie und wird uns nun etwas zum Stand der gesellschaftlichen und fachwissenschaftlichen Diskussion in der Schweiz vortragen. Herzlich willkommen, Herr Leser.
Grüezi miteinander. Ich werde jetzt auf Schriftsprache umstellen. Sie werden hören, dass in der Schweiz nicht alles ganz anders ist wie in Deutschland. Einiges, das ich Ihnen vortragen werde, haben wir in der einen oder anderen Form schon gehört. Das haben die Schweizer nicht erfunden. Seit der Zeit der alten Ägypter beschäftigt sich die Menschheit mit Fragen der Qualität. Die Ägypter nämlich waren es, welche beim Bau ihrer Pyramiden Qualitätsstandards erlassen und deren Einhaltung überprüft haben. Wie Sie sehen können, war das recht erfolgreich. Heute, einige tausend Jahre später, gibt es weiterhin Qualitätsstandards, Vorgaben, Qualitätsanforderungsprofile, Messinstrumente etc. und als schweizerische Besonderheit mindestens in jedem Kanton einmal. Ich möchte mit zwei Blickwinkeln zu Ihnen sprechen, einmal als Gerontologe, einmal aber auch als Marketingleiter, weil diese beiden Disziplinen ergänzen sich manchmal recht gut, manchmal auch weniger gut. Ich möchte aber auch den Fokus Lebensqualität demenzkranker Menschen immer wieder in die übergeordnete politische und fachliche Diskussion stellen, denn, und das ist meine erste Behauptung, Lebensqualität demenzkranker Menschen kann ohne Lebensqualität aller älterer Menschen in einem Land nicht besprochen und beurteilt werden. In der Schweiz wird am 1. Juni über einen neuen Verfassungsartikel abgestimmt. Dort steht unter anderem, die Krankenversicherung sieht Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft vor. Sie kann auch Leistungen bei Pflegebedürftigkeit und Unfall vorsehen. Die Gegner bei der derzeit laufenden Abstimmungskampagne befürchten nicht zu Unrecht, wie ich meine, in dieser Kann-Formulierung die Gefahr, dass damit eines Tages Gesetzesgrundlagen wie das heutige Krankenversicherungsgesetz ausgehebelt werden können. Noch bezahlen in der Schweiz die Krankenkassen 50-55% der im Gesetz vorgeschriebenen Pflegeleistungen. In der Schweiz wird derzeit das Thema Lebensqualität auf dem Hintergrund einer sehr unglücklichen Kostendiskussion besprochen. Eine kürzlich erschienene Studie spricht von einem Kostenanstieg in der Langzeitpflege von heute 7,3 Milliarden auf 18 Milliarden Schweizer Franken im Jahre 2030. Das entspricht ungefähr 12 Milliarden Euro. Es ist eine heuchlerische Diskussion, meine Damen und Herren. Hierbei werden auch falsche Diskussionen geführt, wie zum Beispiel hier die billige Spidex, das ist die spitalexterne Hilfe, bei Ihnen heißt das Pflege zu Hause, und dort die teuren Heime, was so nachweislich nicht stimmt. Schließlich wollen ja alle Menschen, solange es geht, zu Hause wohnen. Sie kennen diesen Slogan. Diese Aussage ist an sich auch nicht falsch, aber sie verfolgt die falsche Fragestellung. Es geht nicht darum, ob die Menschen bis ins hohe Alter zu Hause wohnen wollen, sondern darum, ob sie noch zu Hause wohnen können. In der Schweiz leben heute rund 98.000 Menschen mit einer Demenz. Bei ca. 3.900 Neuerkrankungen pro Jahr in der Altersgruppe 90+. Die Schweizerische Alzheimer-Vereinigung schätzt, dass von dieser Gesamtzahl rund 40-50% in stationären Alterseinrichtungen leben. Das erwähnte hier billig, dort teuer, führt uns in der Fragestellung nach Lebensqualität nicht weiter. Im Gegenteil, wir drehen uns im Kreis. Seit 4 Jahren wird die Neuregelung der Pflegefinanzierung im Parlament beraten, beziehungsweise dort wie eine heiße Kartoffel zwischen den beiden Kammern hin und her geschoben. Lebensqualität setzt voraus, und das haben wir heute schon mehrfach gehört, dass die Bedürfnisse der Zielgruppe, nämlich der demenzkranken Menschen, wahr und ernst genommen werden, und nicht mehr im Sinne von Spitex oder Heim, sondern im Sinne einer sich ergänzenden Dienstleistungskette, um die Marketingsprache einmal zu wählen, von Spitex und Heim befriedigt werden müssen. Es ist immer die ganze Dienstleistungskette, welche schlussendlich die Lebensqualität demenzkranker Menschen beeinflusst. Und hier kann es kein Entweder-Oder geben und selbstverständlich sind sämtliche Anbieter, die hier Dienstleistungen leisten und anbieten, aufgefordert, Grundanforderungen an die Qualität ihrer Leistungen zu erbringen und schlussendlich die gesamte Lebensqualität zu beeinflussen. Ich habe vorhin von einer heuchlichen politischen Diskussion gesprochen. Lebensqualität bei demenzkranken Menschen, und daraufhin weist eine neuere Studie aus dem Jahr 2007 des Zentrums für Gerontologie an der Universität Zürich hin, wird stark auch, wir haben das heute in Ansätzen auch gehört, vom Wohlbefinden und der Lebensqualität des Personals beeinflusst. Ich zitiere die Studie: Pflegende in Langzeitinstitutionen haben eine schwierige Aufgabe. Sie haben lange Arbeitszeiten, minimale Nutzen und sind empfänglich für Verletzungen und Depressionen. Ironischerweise ist eine Begleiterscheinung dieser Herausforderungen die Tatsache, dass diese Arbeitnehmer zentral für die Lebensqualität der Bewohnenden sind. Zitat Ende. Fördern der Lebensqualität bei demenziell erkrankten Menschen, meine Damen und Herren, heißt für mich in erster Linie auch Fördern der Arbeitsqualität bei den Mitarbeitenden. Ich möchte nun argumentieren als Präsident eines Alters- und Pflegeheimes mit 77 Betten. 76% unseres Betriebsaufwandes im Jahre 2007, das ist immer plus minus diese Zahl, fielen auf den Sektor Personal. Dort liegen die großen Herausforderungen unseres Betriebes, die Investitionen in Aus- und Weiterbildungen und andere Unterstützungsangebote. Aber auch das Wissen, dass in 20 Jahren rund 30.000 Fachpersonen in der Schweiz fehlen werden, die bereit sind, die Betreuung und Pflege demenzkranker und anderer pflegebedürftiger Menschen zu übernehmen, beschäftigt uns. Als Heim haben wir immer wieder einen Spagat zu unternehmen zwischen Qualitätsansprüchen unterschiedlicher Anspruchsgruppen und der Finanzierungsbereitschaft dieser Gruppierungen. Qualität ja, allzu hohe Kosten nein. Meine Damen und Herren, diese 76% Personalkosten sind eine reale betriebswirtschaftliche Größe. Unsere Mitarbeiter arbeiten nicht mehr zu Gottes Lohn. Sollen sie auch nicht. Wenn wir als Gesellschaft langes Leben mit hoher Lebensqualität haben möchten, müssen wir auch dafür bezahlen. Lebensqualität kostet immer. Noch ein kurzes Wort zum soeben angesprochenen Personalproblem in der Zukunft. Solange ausländisches Personal im Rahmen der bilateralen Verträge Schweiz-EU ungehindert auf den Schweizer Arbeitsmarkt gelangen kann, ist diese Problematik zumindest kurzfristig nicht akut. So gesehen ist auch das Freizügigkeitsabkommen im Personenverkehr ein positiver Beitrag zur Sicherung der Qualität im gesamten Gesundheitswesen der Schweiz. Die Gruppe der deutschen Fachpersonen ist dabei für den Pflege- und Betreuungssektor eine wichtige Stütze für uns. Stellen doch die deutschen Staatsangehörigen inzwischen die größte Migrationsgruppe in der Schweiz dar. Ich kann also allen Pflegefachkräften hier im Saal sagen, herzlich willkommen in der Schweiz. Lebensqualität bei Demenz ist auch der Titel der neuesten Publikation des bereits erwähnten Zentrums für Gerontologie. Dort wird in einer Bestandesaufnahme die Sichtung und Dokumentation bestehender Instrumente zur Messung von Lebensqualität bei Menschen mit schwerer Demenz vorgenommen. Sage und schreibe, 119 Instrumente wurden untersucht, welche alle zum Ziel haben, die Lebensqualität bei mittlerer bis schwerer Demenz zu messen. Als Hauptkriterium wurde dabei der subjektive Aspekt von Wohlbefinden definiert. Ich zitiere das Fazit der Studie. Aus der Analyse der Instrumente kann geschlossen werden, dass die generelle Lebensqualität zwar eingeschätzt werden kann, jedoch immer noch schwierig zu messen ist. Nichtsdestotrotz können mit den gesichteten Instrumenten situationsspezifische und individuelle Messungen der Lebensqualität vorgenommen werden. Eine weitere Studie des Zentrums für Gerontologie aus dem Jahre 2005 zur Evaluation der Demenzpflege stellt zusätzlich fest, ich zitiere, es gibt nicht in erster Linie ein Erkenntnisdefizit über den fach- und wertorientierten Umgang mit demenziell erkrankten Menschen, sondern ein Umsetzungsdefizit. Zitat Ende. Und hier rücken die in der Literatur immer wieder beschriebenen fünf Dimensionen der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz ins Zentrum des Interesses. Ich kann nun nicht auf alle fünf eingehen, möchte aber den Aspekt Umwelt etwas herausnehmen und dort auch vor allem den Unteraspekt räumliche Umwelt. Ich zitiere noch einmal kurz aus der Studie. Lawton geht davon aus, dass die Umwelt das Wohlbefinden einer Person beeinflusst und dementsprechend ihre Lebensqualität. Zitat Ende. Da haben wir auch schon heute darüber gesprochen. Bauliche Maßnahmen für die Begleitung, Betreuung demenziell erkrankter Menschen sind in der Schweiz derzeit überall zu finden. Als Ergänzungsbauten, als Umbauten oder Neubauten. Und jetzt kommt das große Aber. Ich habe in meiner letzten Publikation mit dem Thema Trends im Heim festgestellt, dass in den Bauverordnungen vieler Schweizer Kantone die Größe der Einzelzimmer pflegebedürftiger Menschen im Pflegeheim teilweise bei einem Mindestmaß von 14 Quadratmetern festgeschrieben ist, noch heute. Ein befreundeter Architekt hat mir erklärt, dass die Mindestgröße einer Autogarage für ein Fahrzeug bei 12 Quadratmetern liegt. Damit kann man sagen, liegt auf der verordnungstechnischen Ebene der zugestandene Platzbedarf für ältere, pflegebedürftige Menschen knapp vor demjenigen der Autos. Man könnte jetzt darüber philosophieren, ob die qualitativen Bemühungen unserer Gesellschaft für Autos höher sind als diejenige für kranke ältere Menschen. Aber das lasse ich jetzt, sonst hat Herr Kruse ein Zeitproblem. Bei der Diskussion des passenden Umfeldes für demenziell erkrankte Menschen ist in der Schweiz auch nicht so sehr die Größe der Zimmer relevant, sondern oft auch die Frage nach deren Belegung. Da finden Sie auf der einen Seite die Befürworter der Einzelzimmer als private Rückzugsmöglichkeit und auf der anderen Seite die Befürworter von Mehrbettzimmern bis hin zu entsprechenden gestalteten Pflegeoasen. Auch hier fällt mir auf, dass vielfach die Diskussion nach dem Entweder-Oder-Prinzip diskutiert wird. Das ist für mich aus Sicht des Marketings nicht nachvollziehbar, denn es braucht immer beides. Als Beweis, wer schon in den Schweizer Bergen gewandert ist, kennt die SAC-Hütten, die Unterkünfte des Schweizerischen Alpenclubs. Dort übernachten jährlich tausende Menschen in großen Schlafsälen, und sie tun das freiwillig und erleben sicher auch Wohlbefinden dabei. Aber es gibt auch Menschen, denen treibt es schon beim bloßen Gedanken daran, sie müssten jetzt neben einem unbekannten und schnarchenden Mitmenschen eine Nacht verbringen, den Angstschweiß auf die Stirn. Und diese menschlichen Dynamiken müssen wir auch demenziell erkrankten Menschen zugestehen. Ich plädiere, dass wir eine gesamte Versorgungskette anbieten, wie es zum Beispiel, das sind ja nicht jetzt nur Fantasien, sondern reale Beispiele, das Pflegezentrum Dandelion in Basel gemacht hat. Die haben sich spezialisiert auf den Bereich Betreuung demenziell kranken Menschen und haben von der Angehörigenberatung über die Tages- und Nachtbetreuung bis zur Begleitung sterbender Menschen das ganze Spektrum der Kette abgedeckt. Zum Schluss möchte ich noch Ihnen zwei Fragen stellen und dann noch drei Homepages zeigen, wo Sie sich weiter vertiefen können. Ich möchte die Dimension der räumlichen Umwelt noch kurz abschließen. Ich habe ein kleines Hobby. Immer wenn ich in Alters- und Pflegeheime gehe, schaue ich mir die Gemeinschaftsbäder an. Das ist für mich ein möglicher Indikator von Wohlbefinden, nur einer. Bitte denken Sie mal kurz an Ihr Badezimmer zu Hause. Ich stelle Ihnen zwei Fragen, Sie stimmen ab, je nachdem, was zutrifft. Wer von Ihnen hat zu Hause im Badezimmer Gummistiefel stehen? Niemand. Wer von Ihnen hat zu Hause ein Badezimmer, welches an allen Wänden bis an die Decke hoch gefliest ist? Das sind ein paar. Die Mehrheit hat offenbar irgendwelche Kombinationen. Das ist ein Bild eines Badezimmers, nicht aus dem Jahre 1940, sondern aus dem Jahre 2006, nach dem Umbau eines Alters- und Pflegeheimes. Ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Gemeinschaftsbäder in Heimen bis an die Decke hoch gefliest sind. Auch Gummistiefel stehen vielfach irgendwo herum. Und so manches Bad ist eine Kombination von Badezimmer und Abstellkammer für Rollatoren, Nachtstühle und andere Utensilien. Ich frage mich da immer wieder, spritzen denn diese alten pflegebedürftigen Menschen so stark mit Wasser um sich, dass man die Wände bis an die Decke hoch fließen muss? Aber es ist ja nicht nur die bauliche Optik. Es ist oft auch das Denksystem, das da dahinter steht, wie das ein Heimleiter sehr treffend sagte kürzlich: Wohlfühlen kommt vor Reinigen. Ich denke, es wird schwer sein, auf so einem Bild noch einen Hauch von Wohlfühlen zu entdecken. Gehen Sie aber jetzt bitte nicht nach Hause und sagen Sie, in der Schweiz sind alle Heime mit solchen Badezimmern ausgerüstet. Das stimmt so auch nicht. Wir haben doch noch einiges anderes hier zu bieten. Zum Beispiel in dem sehr guten Arbeitshandbuch Gestaltung von Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Demenzerkrankung der Schweizer Architekten Welter und Hürlimann, eines der wenigen Handbücher, das ich kenne, wo Architektur und Gerontologie nicht als Konkurrenten aufeinandertreffen, sondern miteinander. Es gibt ein weiteres Werk, das ich Ihnen noch kurz vorstellen möchte, das Grundangebot und Basisqualität, ein Dokument, in dem über 10 verschiedene Kapitel, das brauchen Sie jetzt nicht aufzuschreiben, die ganzen Qualitätsanforderungen definiert sind. Wenn Sie das interessiert, gehen Sie auf diese Homepage www.bap-bl.ch, dort können Sie das als PDF herunterladen. Ich springe da jetzt etwas zum Schluss, weil ich sehe, Sie stehen schon, da muss ich aufhören. Oder Sie gehen auf die Seite von CuraViva, www.qualität.curaviva.ch, dort gibt es weitere Informationen zur Thematik. Und wenn Sie das jetzt alles nicht jetzt aufgeschrieben haben, merken Sie sich einfach www.curaviva.ch, dann kommen Sie zu mir und zu allen weiterführenden Dokumenten und ich würde mich freuen, Sie irgendwo wieder zu treffen. Dankeschön.
Herr Leser, vielen Dank für die Einblicke in die Lebensqualitätsdiskussion Ihres Landes. Ich darf Sie sowie Herrn Aray und Mr. Coleman bitte noch einmal auf die Bühne bitten, um für die anschließende Diskussion zur Verfügung zu stehen. Im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit haben wir uns überlegt, dass noch 1 bis 2 Fragen, diesen Fragen soll Raum gegeben werden. Anschließend möchte ich dann bitte Frau Jopp zur Zusammenfassung bitten. Gleich hier vorne.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Aray und Herr Kollege Coleman. Ich habe da eine Frage, und zwar geht das nochmal um die Prävalenzraten demenzieller Erkrankungen. Einmal sind die Prävalenzraten in Japan bei den dort ja herrschenden günstigeren Ernährungsgewohnheiten, entsprechen die oder sind die vergleichbar mit unseren hiesigen in Europa? Und für Herrn Coleman, my major concern is with respect to the prevalence rates which have to be expected in, let's say, 50 years or 30 years time. My major concern is that these estimations, they are based on what we currently see. But however, there is quite a lack of prospective studies comparing the respective prevalence rates between different birth cohorts. And hence, I do not know how pessimistic we should be, or whether we could even be less pessimistic in terms that younger birth cohorts do have a better standard of living, and hence the prevalence rates, development of dementia in their old age may differ from what we have to expect for our own or what we saw in our parents. Thank you.
Yes, thank you very much for making that point. Yes, these predictions are pessimistic and dramatic. And you may well be right that future cohorts will show less dementia. But I think it's important to counteract the kind of assumption made often by the general public, particularly people of my generation and younger, that dementia is a problem that will be solved in the coming years. I very much hope it is, and that should be all our hope. But I think we have to plan for much larger numbers than today, and for providing the better quality care and the adequate support for families, which certainly doesn't exist in Britain nowadays.
Warum leiden so viele Japaner am Demenz? Die Lebenserwartung der Japaner ist die längste. Das wäre wahrscheinlich die kurze Antwort.
Eine Frage gibt es noch hier hinten. Ja, bitte.
Ja, ich. Ja. Ich arbeite viel mit demenzkranken Menschen und versuche zwischen ihnen und in der Gesellschaft das Verständnis zu vertiefen und zu vermitteln. Ein sehr großes Problem begegnet mir immer wieder, und zwar erstens die Frage nach Nachhaltigkeit. Also wenn ich jetzt was mache, was nützt das für später, also für übermorgen oder morgen schon für den demenzkranken Menschen? Und zweitens stoße ich immer wieder auf das Problem, dass wenn ich aus Überzeugung prozessorientiert arbeite, dass das nicht verstanden wird in der Gesellschaft. Und hier frage ich speziell Herrn Assay und Herrn Kohlmann, weil das eben auch gerade zur Sprache kam. Wie begegnet Ihnen das Problem des Menschen an und für sich, zielorientiert zu arbeiten und nicht prozessorientiert, oder zielorientiert auf Menschen zuzugehen und nicht prozessorientiert? Das heißt, der spirituelle Aspekt steht hier im Hintergrund dieser Frage. Wie vermitteln Sie das an die Angehörigen oder eben in der Gesellschaft ganz breit gefächert?
Yes, I think it's very important to see dementia as a process, almost a kind of a process of unbecoming with which we accompany people, but the point that I want to stress so much is that accompanying is so difficult and so stressful that those people who are doing it themselves need to be accompanied and enclosed in relationship. Maybe it's something to do with British society, its kind of characteristic privacy that leads people to become extremely isolated in these care situations. I feel I'm not properly answering your question, yes, but I think dementia is essentially an issue of process and understanding the stages of the process and being with the person and the carer throughout the process.
Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir an dieser Stelle direkt zur Zusammenfassung übergehen, und ich möchte hiermit Frau Dr. Daniela Jopp ankündigen, die diesen Themenblock für Sie noch einmal zusammenfassen wird. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, die Sicherung der Lebensqualität bei Demenzkranken stellt eine bedeutsame Herausforderung dar in allen Gesellschaften des langen Lebens. Das haben wir gerade eindrucksvoll präsentiert bekommen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch mal wiederholen, dass Demenzkranke überhaupt in der Lage sind, Lebensqualität zu erleben und Wohlbefinden zu empfinden, ist eine relativ neue Erkenntnis, da man zuvor ausgegangen war, dass die Einschränkung, die die Person erlebt, sie tatsächlich auch der Fähigkeit beraubt, Qualität des Lebens und der Pflege tatsächlich wahrzunehmen. Und dies ist natürlich unserer Vorstellung der Erkrankung geschuldet. Denn wie sollte es denn gehen, sich wohlzufühlen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, sein Leben selbst zu regeln und zu organisieren? Auch an anderer Stelle wird in der Wissenschaft zum Beispiel diskutiert, ob es Konzepte gibt wie die psychologische Mortalität, was meint, dass Menschen dann, wenn sie sehr stark belastet sind, wie zum Beispiel im extrem hohen Alter, wo sie viele Verluste erleben, ob diese dann einen systematischen Zusammenbruch der Resilienz erleben. Das heißt, sind die überhaupt noch in der Lage, mit dem umzugehen, was sie dort erleben? Aber dem stehen natürlich Befunde, wie diese von Hilde zum Beispiel auch präsentiert wurden, ganz klar entgegen. Nämlich, dass auch demenziell erkrankte Personen selbst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium sehr wohl in der Lage sind, Lebensqualität zu empfinden. Die Sicherung der Lebensqualität von Demenzkranken ist sehr wichtig, nicht nur, weil es diese demografische Entwicklung gibt, die uns dazu sozusagen zwingt, sondern aber auch, weil eben deutlich wird an dieser Stelle, wie eine Gesellschaft mit ihren Alten und ihren Kranken umgeht. Das hat Herr Leser gerade noch mal schön beschrieben, dass nämlich so, wie man mit alten Menschen umgeht, entsprechend auch mit Demenzkranken umgegangen wird und dass man die Lebensqualität beider Gruppen miteinander vergleichen muss. Und die soeben präsentierten Vorträge zeigen auch, dass die Lebensqualität aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann und dass sehr unterschiedliche Faktoren dafür zur Verantwortung gezogen werden. Wie Professor Arai betonte, versucht man in Japan Lebensqualität bei Demenzkranken über die Pflegeversicherung, ein Gewaltschutzgesetz und ein Erwachsenenvormundschaftsgesetz zu regeln, sodass die Arbeit sozusagen mit der Erarbeitung fortschrittlicher juristischer Grundlagen. Gleichzeitig wird auf einen Wandel von Pflegemodellen und ein neues Pflegedienstsystem verarbeitet, sowie die Schaffung von regionalen Zentren zur umfassenden Unterstützung. Professor Coleman aus Großbritannien betonte in seinem Vortrag hingegen die Rolle der Angehörigen, der Ehemänner, der Ehefrauen, der Kinder, der Demenzpatienten. Wie er darstellte, ist die emotionale Belastung des pflegenden Angehörigen im Fall von Demenz enorm und viele pflegende Angehörige laufen Gefahr, auszubrennen und selbst Schaden zu nehmen. In seinen Forschungsarbeiten entwickelte er Interventionsprogramme, die versuchen, nicht nur den üblichen Wissensvermittlungen und dem Verständnis für die Erkrankung Sorge zu tragen, sondern eben auch psychologische Elemente einzubringen, die helfen, diese für ihre eigenen Emotionen zu sensibilisieren und entsprechend diese zu entlasten. Wie Herr Leser schließlich zeigte, berücksichtigt man bei der Forschung in der Schweiz beispielsweise die Umwelt als ein ganz bedeutender Faktor. Aber eben auch das Personal scheint eine maßgebliche Einflussgröße darzustellen. Und insbesondere die Betonung der Rolle der in der Pflegenden professionell Tätigen erscheint mir hierbei sehr wichtig. Auch wenn viele Menschen den Wunsch haben, zu Hause gepflegt zu werden und möglichst lange zu Hause zu sein, so zeigt sich doch, dass dies nicht immer möglich ist und sehr häufig für die Angehörigen mit einer sehr, sehr großen Belastung einhergeht. Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass die Pflegekräfte eine bestmögliche Ausbildung erlangen, möglichst gute Arbeitsbedingungen haben, damit sie diese schwierige Aufgabe nicht nur zur Zufriedenheit der Angehörigen und der zu Pflegenden, sondern auch sich selbst gegenüber leisten können. Das alles, werden Sie sagen, macht Sinn. Gesetzliche Grundlagen sind wichtig, Umwelt ist wichtig, pflegende Angehörige, die Helfer soll man gut informieren und entlasten, macht alles Sinn. Und wie Sie sehen, lohnt sich hier der Blick über die Grenzen. Kann dieser doch dafür genutzt werden, zu zeigen, an welcher Stelle wir hier in Deutschland stehen. Und uns liegt natürlich daran, dass Sie nicht alle in die Schweiz gehen. Entsprechend können wir uns fragen, wie steht es denn um den deutschen Stand der Pflegeversicherung, zum Beispiel im Vergleich zu Japan? Und wenn Sie sich das anschauen, werden Sie merken, dass Deutschland eines der wenigen Länder ist, wo es so etwas wie eine Pflegeversicherung überhaupt gibt. Gleichzeitig können wir uns natürlich auch fragen, wie sieht es um unsere Interventionsprogramme aus? Sind da denn ausreichend psychologische Aspekte berücksichtigt? Und gelingt es uns beispielsweise auch, die Angehörigen tatsächlich in solche Interventionsprogramme zu locken oder bleiben diese fern? Der Blick auf andere Länder kann aber auch Schwachstellen im eigenen Denken offenbaren. Und hierzu ein ganz aktuelles Beispiel aus den USA. Während Europa sehr viel davon profitiert hat, vor allem von den Arbeiten Paul Lawtons, die sich beziehen auf die Umwelt und die Bedeutung der Umwelt bei Demenzkranken, so könnte heute die USA von uns lernen, nämlich dahingehend, dass die professionellen Kräfte tatsächlich eine sehr bedeutende Rolle für die Lebensqualität demenzkranker Personen spielen. Es ist tatsächlich der Fall, Sie haben das heute gehört, dass hier doch sehr stark betont wird, dass die Professionellen eine große Rolle spielen. In den USA hingegen wird das zurzeit noch überhaupt nicht berücksichtigt. Und dazu aktuell ein Beispiel einer amerikanischen Kollegin, die gerade versucht, Geld für ein solches Projekt zu gewinnen. Und selbst die Nationale Vereinigung der Pflegekräfte sagte ihr, dass man daran kein Interesse habe. Umgekehrt können wir natürlich auch von den USA lernen. Und das könnte möglicherweise in Bezug auf die Integration all der Konzepte und des Wissens geschehen, die wir ja haben, aber wo wir anscheinend in Deutschland ein Problem mit der Umsetzung haben. Also da wir in den USA eine sehr viel stärkere Verknüpfung zwischen Praxis und Forschung haben, könnte das möglicherweise ein Bereich sein, wo wir von den USA lernen könnten und ganz genau hinschauen sollten, wie das denen denn dort gelingt. Schlussendlich, denke ich, kann man festhalten, und das zeigen die Beiträge aus den Ländern, dass die demenziellen Erkrankungen tatsächlich eine sehr große Herausforderung darstellen. Und zur Lösung dieser Herausforderung brauchen wir tatsächlich die besten Köpfe. Und zwar die aus allen Ländern, die uns zur Verfügung stehen. Und dahingehend hoffe ich, dass wir es in Zukunft schaffen, über den Tellerrand hinauszuschauen und gegenseitig voneinander lernen können, sowohl in Bezug auf die Forschung als auch in Bezug auf die Praxis. Dankeschön.